Gerne.
Erstmal ein herzliches Willkommen an ja, euch, jetzt TV-Team und die Zoom-Teilnehmer und die YouTube-Teilnehmer. Ja, eigentlich war das ja heute angekündigt, Padma und ich gemeinsam für den Satsang. Jetzt musste bei Padma eine kleine also kurzfristig eine Weisheitszahn-OP gemacht werden. Also ja, und da braucht Padma jetzt einfach noch ein bisschen Erholung davon, dass das einfach der Heilungsprozess gut vorangehen kann. Und es geht auch ganz gut, aber es braucht noch ein bisschen Ruhe. Ich hoffe trotzdem, dass nicht weniger Weisheit da ist jetzt für den jetzt TV-Talk. Und zur Not kann ich Padma einmal channeln, sozusagen, ja. 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 Ich würde vorschlagen, auch hier in diesem Setting fange ich eigentlich gerne auch mit euch in Stille an, in Resonanz zu sein, in Resonanz zu treten mit der Stille, die im Hintergrund immer da ist. Und ja, diese Momente, wo wir wirklich auch in ganz bewusster Resonanz damit treten können. Selbst wenn Gedanken auftauchen, Gefühle da sind, Licht gesehen wird. Ja, im Hintergrund ist diese stille Gewahrsein immer da und ist eine schöne Möglichkeit, einfach auch in Stille da uns gemeinsam einzuschwingen. Ja. Und dann gibt es Raum für Chats, Fragen und alle möglichen Themen. Ja. Okay. Ja, nochmal ein herzliches Willkommen an alle, die jetzt noch dazugekommen sind. Und an die YouTube-Teilnehmenden auch. Nochmal kurze Info, weil einige noch nicht da waren vorhin. Padma ist heute leider nicht dabei, denn kurzfristig eine Weisheitszahn-OP ist auch gut gelaufen aber sie braucht im Moment noch ein bisschen Ruhe, damit der Heilungsprozess so gut funktionieren kann. Insofern müsst ihr mit mir vorlieb nehmen. Und wir können schauen, was dran ist. Ich finde es immer wieder erstaunlich, auch online, wie dieses Feld der Stille, jedenfalls für mich, sofort spürbar wird und wie intensiv das auch sein kann. Selbst wenn wir uns nur auf Computerbildschirmen sehen oder hören, ja, kann sich so leicht und so intensiv auch dieses Feld auftun, was eigentlich ist immer da, ja. Stilles Gewahrsein, dass der Zeuge von allem ist oder das Zeugensein. Und dann könnten wir auch miteinander schweigen die ganze Zeit. Aber in diesem Format, es heißt ja auch Chat, jetzt TV-Chat. Eigentlich ein komischer Name für die Tiefe, die sich da auftut, die kein Chat ist, sondern wirklich ein ernsthaftes Gespräch, wenn Worte fallen, ja, wo wir wirklich Tiefe ergründen. Und dafür ist alles erlaubt, alles an Fragen. Themen berichten, ja, ist natürlich etwas eingeschränkt mit dem YouTube, einfach nur so einen Kanal zu haben, eine Frage zu stellen oder irgendwas zu berichten. Ein eingeschränkter Sinneskanal. Insofern Ja, und aber es gibt ja auch mit mir und mit uns andere Formate, wo ihr dann noch mehr direkt in Kontakt kommen könnt. Aber ja, falls es, ich weiß nicht, ob es schon, die Yvonne wollte gerne oder könnte die Fragen vorlesen, ne? Wenn es welche gestellt werden über YouTube, gibt es da schon was? Oh, warte mal, ich höre dich nicht. Ah, du hast dein Mikrofon, ja.
Jetzt, genau. Also Christopher hat schon eine Frage gestellt. Guten Abend. Für heute Abend habe ich drei Fragen. Erstens, was unterscheidet das Ego vom Selbst? Zweitens, was ist der Unterschied zwischen Erleuchtung und Erwachen? Drittens, was bedeutet für euch Menschsein?
Gleich drei Fragen. Also Ego und Selbst, Erleuchtung und Erwachen und Menschsein. Und vorweg, ja, kein Begriff bedeutet irgendetwas für sich genommen. Ja? Ein Wort. Ja, das ist ja so meistens die Idee, was bedeutet Ego oder was bedeutet überhaupt irgendein Begriff, als wenn ein Wort für sich genommen irgendetwas bedeutet. Das ist eine sehr begrenzte Sichtweise. Wenn wir ein Wort nehmen, ist es immer vernetzt mit einem Verständnis drumherum von anderen Begrifflichkeiten, anderen Worten, anderen Bedeutungen. Das heißt, jeder Begriff kann sehr unterschiedlich verstanden werden. Wir gehen manchmal davon aus, dass wir sagen Ego und jeder denkt schon, er weiß, was das Ego ist, ja, obwohl das ist natürlich auch eine differenzierte Frage in dem Sinne. Aber im Ego und Selbst, ja. Das heißt, ich spreche jetzt mal so aus einer Perspektive. Ich finde es immer spannend, viele Perspektiven aufzumachen, nicht nur eine. Und deshalb spreche ich mal jetzt erstmal aus einer Perspektive, die wirklich so dieses Erwachen meint. Es geht ja auch ja um im Satsang, in tiefer Spiritualität, um ein Erwachen. Ja. Erwachen wozu? Wenn wir diese beiden Begriffe Ego und Selbst nehmen würden, dann würde ich es so beschreiben, dass das Ego eine Identifikation mit einer begrenzten Daseinsform ist. Oder dieses, ja, dieser Begriff weist darauf hin, auf die Idee, die im Verstand auch auftaucht, ich bin ein Körper. Nicht nur das Körperliche, sondern eine Körper-Geist-Seele-Einheit. Und das Ego sozusagen, wenn wir das mal so nehmen, dann ist es nicht nur, oft nicht nur, also einerseits ja, diese Identifikation mit ich bin dieser Körper, also in dem Fall, wenn ich jetzt sagen würde, womit ich mich tendenziell identifizieren könnte oder identifiziert habe in der Vergangenheit, dann würde ich sagen, ja, Thorsten, das ist mein Name, ja. Und dazu gehört dieser Körper. Dazu gehören die Gefühle, die der Thorsten hat. Dazu gehören die Gedanken und Meinungen und Einstellungen, ne, die als Gedanken auftauchen in meinem Geist. So. Das ist eine begrenzte, ich nenne das auch lieber mal kleines Ich, um dieses Ego, diesen Ego-Begriff, der ist ja das manchmal auch so verzerrt verstanden, aber nennen wir es mal Ego, ja, diese Identifikation damit. Und meistens auch dann eine Art leidvoller Charakter, ja. Denn oft sind wir gar nicht so sehr nur, wenn wir nur identifiziert werden mit dieser Form und wie es der Form geht, körperlich, geistig, emotional, wäre das überhaupt kein Problem. Ja, dann wäre das totale Annahme immer noch begrenzt, ja, aber würde vielleicht gar kein Konflikt entstehen. Meistens haben wir noch weitere Ideen, wie wir sein sollten, wie ich sein sollte, wie mein Körper sein sollte, wie meine Gefühle sein sollten. So. Das gehört im Allgemeinen mit, wird auch mit zum Ego gezählt auf dieser Wake-up-Dimension. Ja. Dann haben wir nämlich eine Vorstellung von uns selbst irgendwie, die wird konstruiert auf eine Art auch, ja. Und dann haben wir Idealvorstellungen, wie wir sein sollten oder wie die Welt sein sollte. Und dazwischen haben wir das, was der Gunther Schmidt, gar kein spiritueller Lehrer, aber ein sehr weiser Therapeut, finde ich, im hypnosystemischen Bereich oder der Gründer der Hypnosystemik, eine Ist-Soll-Diskrepanz nennt. Ich, wie ich mir denke, ich bin, und meistens irgendwie, ich will doch anders sein. Ich will irgendetwas nicht sein oder ich will irgendwie irgendwas erreichen. So. Und dann haben wir, manchmal haben wir es so, können wir es sogar erreichen und sagen, okay, ich möchte gerne das und wir haben vielleicht einen Lösungsversuch und schaffen es sogar so zu sein. Dann löst sich diese Diskrepanz wieder auf. Aber oft gibt es anhaltende oder immer wiederkehrende Diskrepanzen, dass wir etwas anders haben wollen, uns selbst anders haben wollen, die Welt anders haben wollen. Ego. Ne? Nicht mal ein, als eine Subst, als ein etwas Festes, sondern das ist ein Prozess, der immer mal wieder auftauchen kann. Und wenn der aktiv ist und sich selbst wiederholt, dann wirkt er so, als wäre das real. In Wirklichkeit wird Ego immer wieder dekonstruiert. Ne? Jeder Gedanke verschwindet eigentlich immer, wenn man genau hinschaut, nach Millisekunden wieder ins Nichts. Und trotzdem, wenn wir den Gedanken glauben und an diese Ich-Gedanken und die Soll-Gedanken und diese Diskrepanz, dann scheint es etwas zu geben, was so Leiden erzeugt, ja, was begrenzt ist. Unser kleines Ich, was irgendwie leidet. Sich identifiziert mit den körperbestimmten Rollen und so weiter. So, und das ist erstmal auch die normale menschliche Erfahrung, kommen wir schon ein Stück weit zum Menschsein. Ja, jeder Mensch erlebt das. Ja. Fast jeder Mensch. Es gibt manchmal Menschen, die behaupten, sie würden es nicht erleben. So. Sowas wie Avatare oder sowas, werden geboren und erkennen sich sofort oder erkennen sofort ihre wahre Natur und verstricken sich nie in irgendein Ego. Mag sein, dass es das gibt, vielleicht auch nicht. Auf jeden Fall, die meisten Menschen erleben das so und sind meistens erstmal darin unterwegs und versuchen dann, ihr Ego irgendwie zu verbessern, irgendwas zu vermeiden, was bekommen zu wollen, das Ego vielleicht auch noch auszubauen, die Identifikationen zu erweitern und so weiter. Und dann kommt es an den Punkt, wo wir merken, dass es sehr begrenzt. Selbst wenn wir es schaffen, einen tollen Zustand zu erreichen, körperlich, emotional, in unserem Leben, durch die Lebensumstände, dann ist das immer noch, bleibt ein unbefriedigendes Gefühl. Dukkha, wie der Buddha das nannte, Leiden. Nicht nur unbedingt extremes Leiden, weil es sich unangenehm anfühlt, sondern etwas Unbefriedigendes. Und dann, wenn wir Glück haben oder wenn es ja, unsere Entwicklung, wenn die so weit ist, dass wir so weit reifen, dass wir sehen, dass es ja, das ist ein Konstrukt und wir wollen eigentlich tiefere Wahrheit erkennen oder manchmal durch gnadenvolle Momente, dann eröffnet sich etwas anderes. Ja. Und was ist das, was sich da eröffnet? Letztendlich eigentlich das Namenlose. Ja. Das Ego hat ja auch immer einen Namen. Und mit dem Namen ist diese Geschichte verbunden. Meistens übrigens, weiß nicht, wie es euch geht, wenn ihr euren Geburtsvornamen nehmt und den wiederholt. Die meisten Menschen finden ihren eigenen Vornamen nicht so toll. Oft, weil da diese ganzen Geschichten dran geknüpft sind. Das kleine Nichts. Ja. Aber es ist auch egal. Man kann sich auch einen neuen Namen geben lassen von einem spirituellen Lehrer. Das kann mir immer sehr befreiend sein. Aber tatsächlich, ja, da ist verknüpft dieses Leiden und diese Kleinheit und dieses Begrenzte. Und dann eröffnet sich manchmal, wodurch auch immer, diese andere Erfahrung. Und selbst, wenn man jetzt das Selbst nimmt als dieses transzendente Sein, was sich da eröffnet, was eben nicht nur so ein kleines Ich ist, begrenzte Daseinsform in Raum und Zeit, sondern wenn, und hier kommen wir so in den Bereich von schwieriger Beschreibbarkeit, was eigentlich auch was Namenloses ist. In dem Sinne ist Stille eigentlich das, die Abwesenheit von Namen und Beschreibungen sogar das, die direktere Erfahrung. Aber wenn wir mal in dem Bild von zum Kleinen nicht bleiben, die Daseinsform, oft wird dann dieses Selbst, das transzendente Selbst, als diese Weite erlebt. Ja. Irgendwie der Raum, in dem alles auftaucht, letztendlich alles, ne? Alle Gedanken, alle Gefühle, alle Körperformen. Und in diese Richtung, ja, wenn sich das eröffnet, zumindest in der Advaita-Tradition wird es dann selbst genannt und auch groß, meistens groß geschrieben, ja, das Selbst, was letztendlich alles ist oder ja, alle Selbste, unsere kleinen Selbste hier, unsere individuellen Ichs werden davon belebt. Ja. Es scheint durch uns als individuelles Ich-Ego scheint dieses Selbst durch. Also Ego und Selbst. Erleuchtung und Erwachen, auch so Begriffe, wie die können sehr unterschiedlich definiert werden. Und, also in dem Sinne natürlich Erwachen, und das ist ja auch das, wie der Buddha genannt wurde, Erwachter, ja, ist eben dieses Wachwerden. Man könnte sagen, diese Identifikation mit unserem kleinen Ich, mit dem Ego, ist eine Art von Einschlafen. Das Sein hüllt sich irgendwie in diesen Schlaf und denkt, ich bin jetzt nur noch dieser Körper, ja? Nur noch dieses kleine Ich. Und das andere scheint getrennt zu sein. Und das Erwachen, eine Art es zu beschreiben, ist dann, wenn wir merken, wow, wir werden wach für dieses andere, dieses Weitere, dieses Umfassendere. Tatsächlich, ja, ich bin gerade ganz spannend, wenn es auch so im wissenschaftlichen Bereich auch und auch philosophischen Bereich auch entdeckt wird. Ja, gibt es gerade den Thomas Metzinger mit seinem neuen Buch Reines Bewusstsein, beziehungsweise das heißt eigentlich der Elefant. Also wie das die Titel, das weiß ich nicht, aber er hat den Begriff von reinem Bewusstsein geprägt. Das ist natürlich auch, kommt schon aus den Traditionen, aber er hat es nochmal neu belebt und auch tatsächlich Forschungsarbeiten dazu gemacht, hat irgendwo 1500 Leute interviewt und Fragebögen gemacht über diese Erfahrung von, wenn sich dieses reine Bewusstsein offenbart, wie sich das anfühlt, ja, wie sich das widerspiegelt. So. Und das ist sehr unterschiedlich und trotzdem gibt es eine Gemeinsamkeit irgendwo, da gibt es so einen ähnlichen Charakter, so eine Erfahrung von Weite, von tiefer Gelassenheit, von etwas, was jenseits von Zeit und Raum ist. Und ganz charakteristisch nennt er einige Sachen, ein Begriff ist leere Wachheit. Das heißt eine Wachheit, die aber eventuell leer ist von dem, was wir sonst, wo es mit sie sonst scheinbar gefüllt ist, nämlich mit unserem inneren Narrativ und den Gedanken. Und wenn das erfahren wird, dann ist das zumindest ein Einblick ins Erwachen. Das ist ein Erwachens Moment. Und ich lasse jetzt mal den Begriff Erleuchtung ganz beiseite oder nicht ganz beiseite, weil er ist auch das, eigentlich könnte man sagen, Erleuchtung ist eine Fehlübersetzung. Ja? Von den alten buddhistischen Schriften, damals als die ersten Europäer das entdeckt haben und dann die aus dem, jetzt weiß ich nicht mal, welche Sprache der Buddha eigentlich original gesprochen hat, aber das wurde dann ins Englische übersetzt und dann teilweise ins Deutsche, da war es gerade die Zeit der Aufklärung, des Enlightenments, ist was anderes als spirituelle Erfahrung, das ist eine Aufklärung im Mind, ja, aber das wurde manchmal fast verwechselt. Insofern ist der Begriff Erleuchtung, da wird so viel assoziiert mit, es müssen irgendwelche Lichter gesehen werden oder sowas, ja, benutze ich eigentlich gar nicht so viel, ja. Lass uns Erwachen nennen und dann gibt es vielleicht sowas wie erst so Einblicke, kurze, oft kurze und manchmal tiefe und manchmal nur Erahnungen davon, ja. Und dann würde ich sagen, was möglich ist, und da könnte man noch eine Unterscheidung machen, ist wirklich eine noch nachhaltigere Befreiung. Nämlich, dass diese Momente des Erwachens nicht nur kurze Einblicke sind, die dann vielleicht mal mental irgendwie wiederholt werden können, sondern dass diese Qualität von Stille, von Präsenz auch immer mehr unser Leben durchleuchten kann und wie hineinfließen kann in die verschiedenen Lebensbereiche, dass wir immer weniger vielleicht verstrickt sind in diese Ego-Tendenzen, die nach wie vor auftauchen können, selbst nach tiefen Erwachenserfahrungen. Und vielleicht wissen wir sogar schon, wir sind das nicht, selbst wenn Identifikation wieder auftaucht. Und trotzdem macht es für mich noch einen Unterschied, ob das wirklich lebendig erfahren wird und so hineinsickert, hinein geht in letztendlich alle Lebensbereiche. Die Art und Weise, wie wir unseren Körper erleben, die Art und Weise, wie wir unseren Emotionalkörper bewusst erleben und in Frieden damit sein können, auch zum Beispiel mit diesem, kommen wir zum letzten Menschsein, ja, zu diesen Schattenanteilen, die auch wichtig sind, denn wir sind transzendentes Bewusstsein, aber wir sind auch Menschen. Und als Menschen haben wir eine ganze Menge Schmerz, Angst, Trauma, Hilflosigkeit. Also einige Bereiche, die wir vielleicht gar nicht so, die wir vielleicht auch vorher irgendwie verdrängt haben in unserem normalen Ego unterwegs sein. Ja. Und das gehört jedenfalls nach unserer Erfahrung, nach meiner und nach unserem Ansatz der integralen, tiefen Spiritualität auch mit dazu, dann das auch mit wieder abzuholen und wie zu informieren von der Transzendenz, dass das informiert wird und dass das ja in dem Sinne mit integriert werden kann. Dass wir nicht kämpfen müssen gegen diese Egoanteile oder gegen diese Schattenanteile, aber auch nicht in ihnen verloren gehen. Das ist vielleicht sogar der herausforderndste Teil. Denn natürlich ist es toll, wenn wir Transzendenz erleben. Ja? Erwachensmomente, wunderbar. Ja? Und das dürfen wir vollkommen genießen. Ja? Und gleichzeitig das Menschsein dann wirklich mit abzuholen und auch davon, ja, das wirklich alles liebevoll abzuholen. Ja? Das ist dann nur oft der Reifungsprozess, der noch weiter passiert. Für manche ist es andersrum, für manche ist es erst eine psychologische Reifung, die passiert und die entdecken erstmal über Therapie oder Selbsterforschung, können sehr authentisch werden, Menschen sozusagen, und haben vielleicht noch kaum Erwachenserfahrung und dann kommt vielleicht dann sozusagen diese transzendente Ebene dazu. Manchmal ist es andersherum. So. Okay, das wäre, glaube ich, die Antwort in die Richtung an den, was, Thomas?
Ja, genau. Nee, Christopher.
Christopher, ja.
Ja. Die
Genau.
nächste Frage vorlesen von Jeanette Nicole.
Ja, genau. Ich meine, wenn der Christopher, ne, wenn es so eine Resonanz dazu gibt oder sowas, dann auch kann gerne auch
Ja.
vorlesen.
Noch hat
Ja.
das noch nichts geschrieben. Jeanette Nicole möchte wissen: Hallo Thorsten, was kannst du zur Hingabe sagen? Und wer soll sich hingeben?
Einen kleinen Augenblick, ne, wahrscheinlich kommt eine Antwort dazu. Ich würde, glaube ich, gerne einen Augenblick einfach in Stille das wirken lassen. Denn was ich sage, sind erstmal auch nur Worte. Ja. Ich würde diejenigen, die zuhören, einfach einladen und zu schauen, ob es da eine Resonanz gibt. Ja. Und das spüren wir oft erst in stillen Momenten. Oder manchmal auch schon während des Sprechens. Aber ein paar Momente von Stille mitten in einem Chat sind vielleicht die wertvollsten manchmal. Okay, magst du die Frage nochmal vorlesen, Yvonne?
Ja, und zwar: Hallo Thorsten, was kannst du zur Hingabe sagen und wer soll sich hingeben?
Wie ist der Name von der fragenden Person noch?
Jeanette Nicole.
Janet. Janet Nicole. Okay. Die Frage, wer, ist so eine wesentliche Frage. Wer soll sich hingeben? Ja? Oder wer kann sich hingeben? Ist allerdings keine Frage, die beantwortet werden müsste von irgendjemandem. Ja? Aber es kann eine Neugier sein, wie wer. Wenn du die Frage stellst, wer kann sich hingeben? Ja. Dir selbst. Und überhaupt erstmal, oder sagen wir so, ja, vermutlich wird in dir der Gedanke aufsteigen irgendwann, ja, wie, ich sollte mich, ich meine, das soll, können wir nochmal gesondert untersuchen, ob es da, ja, ob das so ein sinnvoller Gedanke ist, ja, aber ich kann mich hingeben oder ich könnte mich hingeben, ja. In dem Sinne höre ich da raus, und wie gesagt, es ist ja sehr, sehr begrenzt, die Kommunikation, ja. Aber an der Stelle könnte Hingabe so etwas sein wie, dass gerade das Ego sozusagen aktiv ist und sagt, ich will etwas anders haben, ich will es so haben oder anders oder ne, so in der Richtung. Ja. Und das als fortgesetzte Schleife sozusagen, dieses Ich-Konstrukts, was denkt, es müsste anders sein. Und Hingabe kann an solchen Stellen bedeuten, die Ahnung davon, dass wir in gewisser Weise loslassen können von diesem es anders haben wollen. Ne? Insofern wird es wahrscheinlich irgendwas geben, weil sonst bräuchtest du keine Hingabe, wie ich will etwas anders haben. Ne? Was auch total legitim ist. Ne? Manche Sachen können wir verändern im Leben. Ne? Und du kannst es sogar ausprobieren, ob du das anders hinkriegst. Ja? Aber dann kommen wir oft an Punkte, wo diese innere Wiederholung ist, ich will es irgendwie so haben und ich will es anders haben. Ne? Und dann ist es spannend zu merken, wenn du diesen Gedanken hast, ich will es anders haben. Und vielleicht auch erstmal die leidvollen Auswirkungen davon spürst. Ja. Weil es meistens ist auch sowas wie, ja, es ist ein Gedanke auf der einen Seite, aber es ist auch, spiegelt sich auch in unserem Organismus und sogar auf der körperlichen Ebene wieder. Vermutlich gibt es in dir auch etwas, was sozusagen. Vielleicht, ich symbolisiere das jetzt mal mit so einer Hand, mit Handbewegung, ja, ich will was haben oder ich will was weghaben. Kann beides sein, ja. Ich will's, oh, nein, ich will das oder ich will das weghaben. Ja. Und das ist eigentlich in dem Sinne keine Hingabe, sondern es ist die Aktivität des Ichs, des Egos. Ja. Hingabe bedeutet, in dem Fall, jetzt symbolisiert durch meine Hände gerade, ja, wie okay. Ja, wie. Also im Moment wäre eine Geste von Hingabe bei mir sowas wie, ich lass los, ja, ich lasse meine Hände hier in diesem Fall einfach, lass das Greifen und das Wegschieben wollen los und erlaube mir den Moment so zu erfahren, wie ich ihn gerade erfahre. Ja. Manchmal mit der Wut, manchmal mit der Traurigkeit, manchmal mit der Wut, dass ich irgendwas weghaben will, ja, das kann sowas wie eine Wut erzeugen. Ja. Manchmal wie eine Traurigkeit, dass ich gerade das nicht das kriege, was ich haben möchte. Ja. Das ist die auf die Herausforderung bei Hingabe, dass es nicht, sich nicht sofort gut anfühlt. Ja. Manchmal ist auch, ich will weg vor der Sache und muss mich dem aber stellen und spüre vielleicht die Angst. Ja. Also Hingabe in dem Sinne, loslassen von diesem Ich will es anders haben Gedanken. Und die Bereitschaft, Bereitwilligkeit, das zu spüren, zu fühlen, was gerade da ist. Manchmal kann es das körperlich wirklich auch unterstützen, zu merken, wie ist deine Bewegung und was wäre eine Geste von Hingabe. Und dann, wenn Hingabe echt ist, dann ist sie befreiend. Weil dann gibt es eigentlich keinen Willen mehr. Dann gibst du den Willen deines Egos auf. Was für eine Freiheit. Und dann ist eben auch, ja, dann könntest du sagen, da ist eigentlich auch niemand da, der sich hingibt, denn vorher ist die Geschichte da. Ich will es anders haben und ich ist die Identifikation auch mit deinem Körper. Insofern könnte man sagen, es ist niemand da, der sich hingibt, ja, oder man könnte sagen, dass ich, was etwas will, und das bist ja auch du, kommt irgendwann auf den Trichter, sag ich mal, oder kommt irgendwann sozusagen auf die Idee, wie, ah, da gibt's doch was anderes. Da gibt es doch noch was anderes als ich, mich mein und wie ich es haben will. Ja. Und dann passiert dieses Loslassen. Und dann gibt es beides. Auf eine Art, dieses Ich, dieses kleine Ich, scheint es zu existieren, aber auf einer tieferen Ebene ist dann, öffnest du dich eigentlich dem Höheren. Wie immer du das nennen willst. Ja. Meistens ist es eine Erfahrung von Frieden, von Liebe. Eine Erfüllung, die. Wo du merkst, ah ja, das, was ich haben wollte, brauche ich gar nicht. Ja, ich kann hier schon erfüllt in mir ruhen. Oder das, was ich weghaben wollte, brauche ich auch nicht mehr weghaben. Es darf da sein. Und den Gedanken, ich will es anders haben, ich will es so haben, ja, ist letztendlich nur eine kurze Erscheinung, die nicht wesentlich ist. Ja. Das wäre eine Antwort sozusagen aus der transzendenten, aus der absoluten Ebene, ja, und die wir hier ja wirklich auch betonen wollen. Das heißt allerdings nicht, dass es nicht manchmal auch Momente gibt, wo du etwas ganz natürlicherweise haben möchtest oder weghaben möchtest. Ja. Es wird manchmal, deshalb sage ich noch, mache ich noch eine kleine Schlaufe in die relative Welt. Ja, natürlich gibt es relative Bedürfnisse, die befriedigt werden wollen. Deshalb ist es okay, auch etwas zu wollen. Es ist zum Beispiel okay, Sicherheit für den Körper zu wollen und die, was weiß ich nicht, was, eine Wohnung haben zu wollen, in der du beruhigt schlafen kannst oder alles Mögliche an relativen Bedürfnissen. Aber da, wo es sozusagen nicht befriedigt werden kann und ja, wo es dich kriegt auf Dauer, da ist Hingabe möglich.
Der Christopher schreibt nochmal herzlichen Dank, geht alles in Resonanz.
Gut, ja, schön. Schön. Ja. Das ist mir das größte Anliegen, dass es irgendwie, ne, die Worte, ne, dass sie in Resonanz gehen und dann kannst du, Christopher und auch, ja, alle von euch wirklich auch die eigene Erfahrung, was ist diese Resonanz eigentlich, ja? Wenn sich da was eröffnet, ja. Und dann geht es mir darum, anstatt die Antworten weiter zu zirkulieren, wirklich zu merken, oh Mensch, ja. In dem Sinne sogar fast ein körperliches Nachspüren, wie, wenn es in Resonanz geht, wie reagiert mein Organismus darauf, ja? Denn auf der einen Seite ist das, worüber ich spreche, ja, ist ja was Unfassbares. Ist jenseits von Worten, jenseits von Gefühlen, von Körperempfindungen. Aber unser Körper kann das auch, ja, spüren, wenn wir in Resonanz mit dem sind, was eigentlich jenseits von Körper ist, spürt es der Körper trotzdem, ja? Vielleicht gibt es ein Durchatmen, vielleicht gibt es eine Empfindung von Weite, ja, von Flexibilität oder Loslassen. Vielleicht gibt es im Geist eine Möglichkeit, ah, leere Wachheit. Ja. Vielleicht gibt es emotional eine Resonanz, wie, ja, ah, das kann mich vielleicht in Frieden führen oder die innere Weitherzigkeit öffnen. Insofern, ja. Okay.
Okay, die nächste Frage kommt von Sirelia. Guten Abend. Ich möchte bitte fragen, ob man die Geisteswissenschaft oder Anthroposophie als unnötig bezeichnen kann oder ob sie irgendwie doch in diesen Bereich der Stille und Erleuchtung passt.
Gut, Geisteswissenschaft und Anthroposophie, ja, jetzt zwei verschiedene Bereiche. Und was ist mit Geisteswissenschaft gemeint? Ich frage jetzt nicht nach, aber das ist natürlich, ja, ob du wirklich sozusagen die, sag ich mal, westliche Geisteswissenschaften meinst, wie Mathematik, Philosophie, ja, Psychologie und so, ja. Aber egal jetzt, ja. Ich meine, letztendlich, und Anthroposophie, da bin ich kein Experte, ne, sozusagen. Aber was ich sehe, ist eigentlich, dass alle Arten des Wissenwollens oder der Erforschung, der geistigen Ergründung natürlich motiviert sind, tiefere Wahrheit zu erforschen, ja. Natürlich auch die Naturwissenschaften oder die, ja, auch die Geisteswissenschaften, die dann ja oft auch die Grundlage von Naturwissenschaften auch wiederum bilden. Ja, Mathematik und Physik sind sehr eng miteinander verbunden. Und, ja, psychologische Forschung mit körperlicher, medizinischer Forschung sind eng verbunden. Alles Versuche, auch die Wahrheit irgendwie zu erforschen. Und dann gibt es oft, in meiner Erfahrung, so Grenzgebiete, dass Menschen, die diese Erforschung vielleicht auch erstmal rational mit Mitteln der Wissenschaft oder mit Mitteln des Verstandes betreiben und dort tiefer gehen, kommen sie oft zu anderen so Grenzgebiete, wo sie merken, wow, ich kann sehr viel verstehen. Und das Verstehen ist schon auch was Faszinierendes, die Welt über Verstand und geistige Aktivitäten zu begreifen, eventuell sogar was messen zu können oder es anwenden zu können, ja, aber dann auch kommt es sozusagen an diese Grenze, wo man merkt, okay, wow, da eröffnet sich irgendetwas, was dann nicht mehr verstanden werden kann und trotzdem vielleicht schon geahnt wird, ja. Und da kommen wir so an so Bereiche, wo tatsächlich sich auch Wissenschaftler oder Denker, auch Philosophen, sich dem dann öffnen, dass da noch eine andere Art von Erkenntnis möglich ist. Wo dann manchmal der Verstand und das bisherige Wissen wieder losgelassen werden müssen. Und dann haben wir oft so, entweder sind das manchmal Elementarteilchenphysiker, die so ahnen, dass da irgendwie, ja, dass die Wirklichkeit anders gestrickt ist, als man es so normalerweise denkt oder selbst Mathematiker können manchmal spannende Einsichten haben und merken, können ihre eigene Begrenztheit und die Begrenztheit von mathematischen Systemen nahezu beweisen. Ja. Das ist ein eigenes Gebiet, ja. Aber falls jemand von euch so den Mathematiker Gödel kennt oder ja, die Unvollständigkeitstheorie hat er zum Beispiel begründet, das ist so eine mathematische Untersuchung von komplexen Systemen, wo die Mathematik selbst beweist, dass nicht alles bewiesen werden kann, dass nicht alles fest durch mathematische Systeme Wahrheit sozusagen immer festgelegt werden kann, sondern dass Mathematik selbst die besten logischen Systeme immer irgendwelche Unschärfen haben, wo das beste System sich selbst nicht erklären kann, sozusagen. Das sind ja so Grenzgebiete, ne? Aber ich finde die ganz spannend. Könnte man wahrscheinlich vieles noch aufzeigen, aber naja, auf jeden Fall, das ist so die Antwort, ja. Es gibt diese Geisteswissenschaften und oft treten die so an diese Grenzbereiche ran. Und ich würde mir eigentlich viele Wissenschaftler wünschen, die tatsächlich so die Offenheit dann haben, ja. Gleichzeitig auch Meditation und Erwachenserfahrung wertzuschätzen und dann ihre geistigen wissenschaftlichen Forschungen machen. Gibt es aber auch. Übrigens nochmal, Thomas Metzinger, ich bin jetzt nicht, Ich würde nicht sagen, dass er jetzt so mich als spiritueller Lehrer so anzieht, aber ich finde sowas finde ich wirklich spannend auch. Ne? So, dieses Begriff reines Bewusstsein oder integrale Bewusstseinskultur. Gibt es übrigens Artikel auch auf unserer Website zu dem Thema, weil ich das ganz spannend finde, dass das auch mehr gesellschaftlich, dass es wünschenswert wäre, dass solche Bewusstseinszustände auch gesellschaftlich gefördert werden. Das haben wir ja auch nicht so sehr in unserer Gesellschaft.
Okay, die nächste Frage kommt von Klaus. Ist das Ego nicht ein Problem hinsichtlich, dass es mich befangen macht?
Ja, wenn es dich befangen macht. Na, man könnte sagen, auf eine Art bist du nicht das Ego und nicht mehr die Befangenheit des Egos, sondern du bist das, was Ego, was ich, was kleines Ich wahrnimmt. Wenn du in dem Sinne diese Erforschung von wer oder was bin ich wirklich, wenn du der nachgehst, und zwar nach innen nachgehst, nicht im Mentalen so wer oder was und deine Ideen von dem, was du bist, sondern wer oder was nimmt die Befangenheit wahr? Also wer oder was nimmt den Gedanken wahr, ich bin befangen, aber auch vielleicht wer oder was nimmt die Körperempfindungen wahr? Denn die werden wahrscheinlich auch da sein, dass du dich irgendwie, dass dieses Befangen, Gefangen auch eine Art Resonanz in deinem Körper auch ausmacht. Ja. Könntest du neugierig sein, wo du das spürst, wie du das spürst, ob es da irgendwo eine Zusammenziehung gibt in dir, eine Verengung, eine Spannung. Vielleicht gibt es auch eine emotionale Begleiterscheinung wie eine Nervosität oder eine Ängstlichkeit. Alleine das könnte schon mal spannend sein, eine neugierige Haltung zu haben. Aber wenn ich mich befangen fühle oder mein Ego sich befangen fühlt, wie fühlt sich das denn an? Und dann diesen Schritt der Selbsterforschung, den Ramana ja so betont hat, wäre dann zu, ja, dir zu erlauben, zu merken, das sind alles Objekte. Ja? Objekt, ich fühle mich befangen, der Gedanke. Die Empfindungen im Körper, die Gefühle, es kommt und geht alles. Du fühlst dich ja auch nicht die ganze Zeit befangen in deinem Leben, mit Sicherheit nicht. Ne? Kommt und geht. Was ist das, was diese Befangenheit wahrnimmt? Dann könntest du, und vielleicht hast du da schon Erfahrung für, würde ich jetzt eigentlich rückfragen, aber begrenzte Kommunikationskanäle hier, ja, dann könntest du vielleicht merken, dass es in gewisser Weise sogar egal ist, ob dein Ego gerade befangen ist oder nicht. Das Selbst ist nicht befangen, ist nicht gefangen. Das ist frei, selbst während sich dein Ego vielleicht befangen fühlt. Insofern könntest du auch sagen, das ist gar kein Problem, wenn mein Ego sich befangen fühlt. Mein Selbst ist frei. Allerdings, ja, ist es manchmal auch sehr, sehr nützlich und meistens verändert sich dadurch, dass die Befangenheit des Egos auch schon, dass du merkst, du bist das gar nicht das Ego, ja. Und sonst könnte man halt auch noch manchmal schauen, mit anderen Methoden auch die Befangenheit von Ego auch eventuell, ja, auch aufzulösen, wenn das so ein Muster ist, was immer wieder kommt, ja. Manchmal reicht es einfach, dich zu deidentifizieren. Manchmal braucht es auch noch andere Musterveränderungen oder Anregungen. Okay.
Der fliegende Flunder fragt, mir scheint, ein Erwachen ist gar nicht möglich in einem Organismus, der nicht wirklich lebendig ist, in dem sozusagen die Kundalini noch schläft. Würdest du das auch so sagen?
Erstmal würde ich sagen, jeder Organismus ist lebendig. Ja. Aber du hast es, glaube ich, wirklich lebendig formuliert. Ne?
Der nicht wirklich lebendig ist.
Erwachen ist jederzeit möglich, ja, mit jedem Organismus. Was vielleicht ist vielleicht schwieriger, weil auf eine Art ist Erwachen bedingungslos, konditionierungslos, ja. Wer weiß? Oder sagen wir so, nehmen wir mal an, dieses Bild von Die Kundalini wäre irgendwie nicht wach. Ich nehme das jetzt mal so als, ich bin kein Kundalini-Experte, aber ich nehme das mal so, dass da vielleicht energetische Kräfte sind in dir oder energetische Phänomene in jemandem, der, wo man sagen würde, die Kundalini wäre nicht erwacht, dass da eigentlich energetischen Blockaden oder Verstopfungen oder was weiß ich nicht was sind. Ja. Wir sind ja nicht unser Körper. Wir sind auch nicht die Kundalini-Energie. Ja. Jedenfalls nicht die relative Kundalini-Energie. Wir sind das, was das alles wahrnimmt. Ja. Und dazu können wir deshalb jederzeit erwachen. Was es vielleicht schwierig macht, ist eine Art von Stabilisierung oder ja, wenn es sozusagen Lebendigkeit tatsächlich eingefroren ist an manchen Stellen, ja, dann ist es oft schwieriger tatsächlich, ja, dass dieses Erwachen, ja, wie soll ich sagen, eine Stabilisierung erfährt, weil dann diese verengten Bereiche in dir, ob man das nur aus der Kundalini Richtung interpretiert oder aus Trauma-Richtung interpretiert, die ziehen halt eventuell dann die Aufmerksamkeit oder ja, brauchen noch eine andere Art von Heilung, Nachnährung. Ja. So, insofern würde ich nicht sagen, Erwachen ist da nicht mit möglich, aber es macht es manchmal schwierig, wirklich die, wenn wir das mal so nennen, die Befreiung, die Verwirklichung von Befreiung wirklich in dein Leben in große Bereiche zu bringen. Oder vielleicht werden manche Bereiche einfach ausgespart. Und du kannst in anderen Bereichen sehr wohl sehr wach sein und es leuchtet durch dich durch und du spürst es, aber manche Bereiche sind vielleicht noch irgendwie blockiert. Und ja, heißt aber nicht, dass es so bleiben muss. Wir sind lebendige Organismen, die, wo Erwachen eine große Kraft haben kann, dass es durch uns wirkt. Und nach, so ist jedenfalls meine Erfahrung, auch sozusagen diffundiert in die Bereiche, wo es scheinbar nicht zu sein scheint. Und dann kann Kundalini auch gerade dadurch, dass wir halt, ich meine, die größte Kraft ist nicht unbedingt Kundalini, die größte Kraft ist die Kraft des Selbst, die Kraft der Stille. Und diese Kraft kann auch diese Kundalini, die relativen Kundalini-Energien im Körper auch berühren und in Fluss bringen.
Narasimha fragt, wo ist im Leiden der Frieden?
Ich würde ganz gerne nochmal diese Kundalini-Sachen einfach noch ein kleines bisschen wirken lassen, ja, und dann können wir gleich dazu kommen. Ja. Also danke, Yvonne, dass du es so schnell vorliest, finde ich gut. Ja? Und gleichzeitig ist mir wichtig, dass wir immer wieder mal in Stille sind. Ja? Und manchmal kann es sein, wenn wir über solche Phänomene sprechen wie Kundalini oder ja, diese Kraft, manchmal auch da ist es manchmal möglich, in Resonanz zu treten. Auch wenn man gar nicht genau weiß, was es eigentlich ist, kann trotzdem was, können wir damit irgendwie ja, in Resonanz und Fühlung gehen. Für manche ist das ein Thema, für manche gar nicht. Dann ist es okay, das vollkommen zu ignorieren. Ja. Aber für manche ist es vielleicht auch spannend, mal zu spüren und sei es nur zu merken, wow, da ist irgendwie was ich so ein bisschen angedeutet habe, eine Kraft der Stille. Ja, und man könnte sagen, das stille Gewahrsein ist die, ich meine, es ist die Kraft, aus der alles geschöpft wird. Die ultimative Kraft. Und wer weiß, vielleicht möchten einige so ein bisschen nachspüren, wie diese Kraft wirklich auch durch den Körper sich bewegen kann. Oder anstecken kann oder ja, auch da hinein diffundieren kann. Manchmal spürt man wirklich Zentren im Körper oder es ist einfach eine Aufrichtung. Manchmal passen auch dazu Bilder, ja. Vielleicht noch ganz kurz, vielleicht passt das für manchen gar nicht, aber ich fand das mal ganz spannend, so einen Buddha, eine Buddha-Statue zu sehen, wo tatsächlich der Buddha sozusagen hinter so einer Riesenschlange, und die Schlange geht noch so über seinen Kopf rüber, ja. Das war eigentlich vermutlich eine Kundalini-Schlange, ja. Wow. Die Wirbelsäule war irgendwie gleichzeitig auch der Schlangenkörper irgendwie abgefahren. Manchmal sind so archaische Bilder, die durchaus wirken können. Ne? Wenn wir hier auch Lukas wieder mit seinem Dux. Okay.
Da würde ich doch gerne mal was zu fragen. Also ich habe mal gehört, dass die Kundalini bei Frauen gar nicht bis nach, also irgendwie nicht hier so hoch schießt nach oben. Also sich irgendwie anders so ausbreitet, also habe ich gehört. Ist das so?
Wie gesagt, ich bin jetzt nicht in dieser Kundalini-Tradition irgendwie in dem Sinne bewandert oder spreche voll oft in diesen mit diesen Begrifflichkeiten, ja. Und ich wäre auch vorsichtig, so wertvoll das manchmal ist, so Begriffe zu haben für das, zu sagen, es ist so oder es ist nicht so. Ja? Ich bin eher sozusagen dafür sehr sehr stimmig sozusagen oder sagen wir so für dich rauszufinden, Yvonne, ja, was ist dein stimmiges Gefühl, ja, davon? Es gibt eine Resonanz in mir, wenn du das sagst, wie dieses, sag ich mal, eher männliche Energie, die ist halt, neigt halt tatsächlich eher zu, sag ich mal, einer transzendenten Haltung, die eher, sag ich mal, ja, manchmal auch vom Kopf herkommt oder von eher das Geistige hat, während diese andere weibliche Kundalini-Energie vielleicht, keine Ahnung, eher was Ausbreitendes eine Herzenergie hat, ja. Aber das ist jetzt gerade meine Interpretation, ja. Ich würde sagen, jeder muss für sich selbst schauen. Ist das für mich eine nützliche Benennung oder auch nützliche, ja, wieder nochmal der Begriff, gehe ich damit in Resonanz? Ist dieses innere Bild, was vielleicht gerade auftaucht, oder eine Ahnung, ist das gerade hilfreich, damit sich was entfaltet, weitet, in Frieden kommt oder nicht, ja? Und all diese Energien, ob es Kundalini ist oder diese verschiedenen Ansätze, ne? Kundalini, Tai Chi Energien, Meridiane, gibt es ja aus allen möglichen Kulturen, alles Mögliche, wie das dann hier irgendwelche Phänomene beschrieben werden. Das ist immer auch kulturell geprägt. Ja, da ist keine absolute Wahrheit drin. Ja, das ist. Also es sind Wahrheiten drin und manchmal sogar Wahrheiten, die auf das Absolute deuten. Aber man muss immer ein bisschen aufpassen, dass man sie auch nicht zu wörtlich nimmt. Ja, so. Und dann kann man gut damit arbeiten. Aber ich würde immer sagen, wenn du, Yvonne, irgendwie das Gefühl hast, wow, deine Kundalini ist eher ne, sowas, so ein Herzöffnis oder was Weitendes zu den Seiten hin, ja, warum dann nicht? Sozusagen damit Kontakt aufnehmen und schauen, stimmt das für mich? Ja. Für jemand anderes ist es vielleicht tatsächlich. Wow, die Öffnung nach oben. So in der Richtung.
Okay.
Ne?
Ich habe sogar mal gehört, dass ein Lehrer dazu der Heilige Geist gesagt hat zu Kundalini und das gemeint hat.
Ja, da haben wir es eben. Jeder Begriff kann in
Dann
alle möglichen Richtungen gedeutet werden. Ja.
ja.
Und dann hast du im Im Extremfall, wenn du an den Deutungen festhängst, dann hast du die verschiedenen Schulen, die sagen, nein, Kundalini ist so und so und Kundalini. Ja, und der Heilige Geist, den darf man noch nicht Kundalini nennen oder
Ja.
umgekehrt. Nee. Und ich meine, so, ich sag mal so, ich finde das ja immer, ich könnte es mir auch leicht machen, ja, ich könnte auch sagen, hi, Kundalini, Yvonne, ganz klar, ja, die breitet sich bei dir so und so aus, ja, und zwar nicht anders, ja. Weiß nicht, wie es dir damit gehen würde. Vielleicht wäre es sogar wie, ah, jetzt hat endlich mal jemand gesagt, wie sich meine Kundalini ausbreitet. Und aber ich bin
Ja.
eher dafür, dass jeder für sich selbst stimmig herausfindet, was für ihn oder sie wirklich stimmt in einem möglichen Moment. Und es kann sein, dass jemand diese Kundalini-Energie in einem Moment erfährt und sagt, ah, so fühlt sich's an und das stimmt, ja. Und in einer Woche fühlt sich's vielleicht ganz anders an. Wo ist das Leiden immer?
Wo ist Leiden der Frieden?
Im Leiden der Frieden. Ich kann nur einfach sagen, aus meiner Erfahrung ist es tatsächlich, hat sich das für mich so rausgestellt, dass wenn leidvolles Erleben wirklich in Hingabe erlebt werden kann, oder mit diesem Charakter der Selbsterforschung, dann kann sich darin immer wieder und immer wieder tiefer, aber auch manchmal immer wieder in anderen Nuancen so etwas wie Frieden oder Freiheit offenbaren. Ja. Das ist so wie ein alchemistischer Prozess, ja, wirklich eine Enttäuschung zuzulassen und es wirklich zu spüren, wirklich den Schmerz zuzulassen. Auf einmal ist dann irgendwann, ist der Schmerz, merken wir, dass der Schmerz vergänglich ist, ja, und dann tut sich was anderes auf, ja. Sowas vielleicht wie Frieden. Und in dem Sinne passt Frieden eigentlich gut, weil Frieden ist die Abwesenheit von Kampf. So, wenn wir uns also dem Schmerz, dem Weh tatsächlich öffnen können, die Vermeidung aufhört, dann ist es auch schon kein Leiden mehr. Man fühlt sich vielleicht immer noch mal erstmal traurig, ängstlich, wütend oder was weiß ich nicht was an, ja, aber es ist schon mal befreit von diesem zusätzlichen, es weghaben zu wollen. Und dann ist es nur natürlich, dass sich der Frieden darunter immer wieder zeigt. Also man könnte sagen, ja, manchmal ist es so wie der Frieden zeigt sich im Leiden oder unter dem Leiden. Und wo ist das? Naja, wo soll es anders sein als hier und jetzt? Das ist ein alchemistischer Prozess und der ist nicht einfach, ja. Der ist, oder sagen wir so, der kann manchmal wirklich heftig sein, das Leiden in gewisser Weise voll auszukosten. Ja. Muss nicht unbedingt immer dieser Weg sein, ja. Aber kann teilweise schon. Ja, wirklich, wirklich diese, nicht wegzulaufen, sondern sich dem Erleben von leidvollen und schmerzhaften Gefühlen zu stellen, ist auch nicht unbedingt eine Kleinigkeit. Das ist auch manchmal ein Tod. Ne? Und trotzdem, für mich war es irgendwie ganz, und ich meine, kann es jetzt noch sein, wenn bei mir Leidensmuster auftauchen. Es gibt nach wie vor auch Tendenzen, die sagen, ach nee, ich will es doch anders haben oder wäre doch schöner so, ja. Und trotzdem, nach meiner Erfahrung war immer diese Tausende von Momenten oder vielleicht Zehntausende von Momenten, die ich hatte, wo oh ja, da ist eine Traurigkeit, eine Enttäuschung und wie will ich damit umgehen? Will ich es überhaupt umgehen? Oder will ich mich dem öffnen? Hingabe. Selbsterforschung, was bin ich wirklich? Ja. Und dann weiß ich nicht mal genau, ob es noch dann noch Frieden nennen will oder dann eigentlich noch was, was dann wieder wirklich unbenennbar ist. Manchmal fühlt es sich auch nicht nach Frieden an, sondern nach einfach nichts. Und vielleicht noch als kleine Ergänzung, ja, es muss ja nicht immer Leiden sein. Ja? Alleine die Frage, wo ist Frieden, ja, kann schon auch ohne das Leiden dabei, ja, dich irgendwie auf die Spur bringen. Ja? Und je mehr du dich in dem Frieden gründest, der vielleicht gar nicht durch Leiden, sondern durch einen direkten Zugang zu transzendentem Frieden, einfach durch die Neugier dafür, je mehr du dich darin gründest, desto leichter ist es auch tatsächlich, wenn dann Momente von Leiden und Schmerz auftauchen, wie sie mehr aus der Haltung von Frieden auch ja, willkommen zu heißen. Eine sozusagen eine Selbsterforschungsfrage, die ich spannend finde, die ich lange Zeit auch oder immer mal wieder genutzt habe, ja, ist so eine Frage wie, ist natürlicher Frieden schon hier? Oder kann ich neugierig sein, ob natürlicher Frieden schon jetzt hier ist? Das ist erstmal eine Frage, eine mentale Frage, aber die kann, okay, könnte es vielleicht schon friedvoll sein, ja. Ohne Leiden, einfach so als Neugier. Und dann verliebst du dich in den Frieden auch immer mehr. Also falls es noch Fragen aus dem Zoom-Meeting gibt, auch, ich meine, gut, viele haben von euch haben jetzt die Kamera aus. Schön, Udo und Kathy zu sehen. Mal auch mit Kamera. Schön, euch zu sehen. Muss aber auch nicht sein, ist einfach eine Einladung. Manchmal ist es ja auch schöner noch in einem, aber dafür könnt ihr auch gerne sonst unsere Online-Sitzung mal besuchen. Einfach schön, eben wirklich auch im Austausch zu sein, auch mit Sprechen und Sehen. Muss es in diesem Format, ist es ein bisschen anders, aber ist auch schön. Und ich finde es schön, dass zumindest einige ihre Kamera eingeschaltet haben. Yvonne, gibt's noch was aus dem?
Ja, Von Janet Nicole ist noch eine Frage. Um bewusst sein zu können, brauche ich den Körper. Wo bin ich ohne den Körper?
Das erste ist, Ja, eine Idee, die man auch erstmal haben kann, um bewusst sein zu können, brauchst du den Körper. Und der Körper kann oft ein guter Zugang sein, ja, gerade das unmittelbare Spüren von Körperlichkeit ist vielleicht für viele Menschen erstmal der direkteste Zugang zu einer Tiefe. Ja. Insofern darf das auch genutzt werden, oder? Ja. Aber tatsächlich, sagen wir so, brauchst du nicht unbedingt, es gibt andere Formen von Bewusstsein, wo du deinen Körper, jedenfalls so dein übliches Körpergefühl vielleicht gar nicht so hast, ja, wenn du zum Beispiel ein Buch liest, ja, und du bist total in der Geschichte versunken, dann bist du eher in den Körpern oder in dem Erleben meinetwegen der gerade erzählenden Person, da, du vergisst vielleicht deinen Körper, ja. Du vergisst vielleicht, dass gerade deine Füße eingeschlafen sind oder dass du frierst und du bist so fasziniert von dieser Geschichte, dass du irgendwie eingetaucht bist in etwas anderes und trotzdem auch bewusst bist. Ne? Oder im Tiefschlaf könnte man auch sagen, sind wir auch auf eine Art bewusst, auf eine sehr unbeschreibliche Art, aber wir vergessen zum Beispiel auch unseren Körper. Im Tiefschlaf bist du wahrscheinlich ziemlich froh, dass du deinen Körper vergisst. Ja, insbesondere wenn er gerade vorher Schmerzen hatte, ja, dann ist es so eine Erleichterung, den Körper nicht zu spüren. Eher die Abwesenheit zu erleben. Für die meisten Menschen ist das gar nicht so bewusst, dass das ein spannender Zustand ist, ja, im Tiefschlaf. Und deinen Körper erlebst du halt auch immer wieder anders. Ja? Manchmal spürst du deine Hände, manchmal nicht. Viele Bereiche deines Körpers hast du gar nicht bewusst gespürt, ja, oder spürst du lange Zeit gar nicht bewusst und dann merkst du irgendwie, oh Mensch, ich habe eine Nasenspitze, ja. Hast du vorher nicht gespürt, eine Zeit lang. Gut, was war der zweite Teil der Frage?
Wo bin ich ohne den Körper?
Wo bist du ohne den Körper? Na, jetzt würde ich natürlich in einem nahen Gespräch zurückfragen. Ja, was ist deine Erfahrung? Wo bist du ohne den Körper? Aber sagen wir so, was in mir an Resonanz auftritt, was vielleicht sozusagen dahinter stecken könnte, ist vielleicht tatsächlich so eine Ahnung von Momenten, wo du deine Körperlichkeit in gewisser Weise vergisst. Nur wo man sagen könnte, im Moment bin ich gerade ohne Körper. Und das ist ein ungewöhnliches Erleben, ja. Also wenn ich mich da so ein bisschen reinbegebe jetzt und in die Erfahrung, die ich gemacht habe, kann ich tatsächlich sagen, manchmal kann ich ganz deutlich spüren, aha, hier ist mein Körper jetzt so, die Körpergrenzen und da ist eine Hand und da ist ein Arm und da ist ein Rumpf und das Gesamte, der innere Körper, wie Eckhart Tolle das nennt, ja, den kann man ja auch mit beim Körperscan irgendwie ausfüllen und erkunden, ja. Wenn tiefere Zustände ich nenne sie jetzt mal tiefere Zustände auftauchen von hoher Präsenz, dann ist es so manchmal wie, hä? Mein Körper ist doch gar nicht da. Ich muss mir wieder wachrufen, das innere Körperbild, damit ich wieder merke, ach ja, hier, ja, da ist ja mein Körper. Das sind eigentlich sehr spannende Zustände. Und man könnte sagen, du als Gewahrsein bist immer noch da, du bist immer an derselben Stelle, an diesem ortlosen Ort, den man manchmal hier und jetzt nennt, obwohl das schon eine Begrenzung ist, ja. Du bist immer da. Und manchmal ist der Körper nicht da, wird nicht gespürt. Und das ist eine interessante Erforschung, wenn du merkst, so, ah, Körper wird gerade nicht gespürt, was ist dann da? Und da kommen wir natürlich in den Bereich, wo wir wirklich auch kaum sprechen können. Aber manche sagen dann, oder manchmal gibt es so einen Ausdruck wie, mein Körper ist eigentlich die Weite. Vielleicht sogar die grenzenlose Weite von Bewusstsein. wenn sich solche Geschmäcker oder Ahnungen ergeben, wunderbar. Ja. Dann können wir das zulassen. Das ist so eine Erleichterung für unser kleines Ich, das sich oft so eng fühlt und zu merken, ja, da ist auch Weite da. In einer kleinen Technik oder kleinen Experiment. Wir entwickeln ja so eine Art Free-Prozess noch, so sozusagen so ein Selbsterforschungsprozess, der ist eigentlich schon entwickelt, den wollen wir demnächst nochmal so bekannt machen und rausbringen. Ja, sagen wir manchmal, es ist fast wie, als wenn du Raumfühler ausstrecken könntest, ja, um den Raum um dich herum und merken könntest, wow, ja, da ist ja eine Ausgedehntheit, eine Weite, auch manchmal eine Leere, aber eher eine befreiende, ausgedehnte Leere um dich herum. Und dann dürfen wir sogar manchmal Körperbewusstsein einfach ausklingen lassen, vergessen und eher so in der Weite, die Weite erspüren. Und dann darf es zurückkommen, normales Körperbewusstsein, ziemlich konzentriert. Auch das ist schon spannend. Und vielleicht ist es dann nicht nur eine Theorie, sondern wirklich auch eine gespürte Erfahrung, dass du merkst, wow, ja, mein kleines Ich, mein Körper ist eigentlich in diesem größeren Körper vorhanden, in dieser Weite. Und das sehr fluide, mal da, mal nicht, mal aufleuchten, mal nicht, mal hier gespürt, mal wieder vergessen. Das ist eher die Realität, als ich bin hier an diesem Ort. Und ich meine, noch mal was gepostet auf Facebook, nee, wollte ich demnächst noch posten, ja. Alleine jetzt, gibt es jetzt einen Ort, wo uns sich unser Körper aufhält? Ich glaube, um die Sonne herum, lass mich lügen, aber ich glaube, um die Sonne herum bewegen wir uns mit 220 Kilometer pro Stunde, gerade jetzt, ja. Ständig Änderung von Ort, ja. Die Sonne macht Bewegungen, oder das Sonnensystem macht Bewegungen um den Mittelpunkt der Galaxie, das schwarze Loch, was da in der Mitte ist, das ist aber nur unsere Galaxie. Ja, es gibt noch 100 Milliarden andere Galaxien, die sich wie wild im Raum bewegen. Wo, als wenn wir tatsächlich einen Ort hätten, wo unser Körper sein kann. Ne? Und trotzdem scheint es so zu sein. Hier bin ich. Aber wie wäre es, wenn das alles in der Weite von stillem Gewahrsein stattfindet? Ken Wilber hat das irgendwie mal so poetisch beschrieben, wie die Galaxien finden eigentlich in meinem Blut statt, ja, oder in meinem, ja, die kreisen so in meinem Blutkreislauf. Das ist noch viel schöner beschrieben, aber ja. Wie wäre es, wenn wir mal die Perspektive mal einnehmen, auch wenn sich's abgefahren anhört.
Jeanette Nicole bedankt sich für deine Antworten.
Danke auch. Danke für die Frage. Ich würde sagen, vielleicht ist es auch ganz gut für heute. Vielleicht sind wir noch einen Augenblick still zusammen. Oder gibt es noch was sonst im Chat da? Oder?
Tritt noch einer in den Zoom-Chat ein. Sebastian.
Okay. Ja, wie gesagt, für diejenigen, die gerne ein bisschen mehr im Kontakt sind, also auch mit mehreren Sinneskanälen. Ja, wir machen ja fast alle unsere offenen Satsang-Veranstaltungen auch online. Ja. Ah, da könnt ihr natürlich auch gerne dazukommen. Und ansonsten lade ich dazu ein, wenn es jetzt keine Fragen im Chat gibt, einfach noch ein paar Momente in Stille zu sein. Mit geschlossenen, mit offenen Augen. Da, wo wir uns anschauen, können wir uns auch einfach, ja, ganz direkt sehen. Wer weiß, vielleicht gibt es noch so ein paar Resonanzen aus den Fragen und den Anregungen, die ich gegeben habe. Keine Ahnung. Wenn es der Fall ist, dann wird das einfach sich noch entfalten oder erkundet werden. Muss gar nicht mit Worten sein, kann einfach in Stille sein. Vielleicht hat es den Charakter von eher von nichts, von Leere. Und weiter. Oder es sind noch energetische Bewegungen im Körper, das darf alles sein. Oder ein Raum des Friedens, ja, der Weitherzigkeit, in dem alles emotionale Erleben schwingen darf, wie es gerade tut. Und wenn der Körper atmet, wenn ihr die Atemzüge des Körpers wahrnehmen könnt, kann so ein Genuss sein, einfach in Stille, in Frieden zu atmen, den Atem einfach geschehen zu lassen.
Steht noch Danke im Chat von Cyrilia. Von mir auch ganz herzlichen Dank.
Ja, dank dir auch, Yvonne, fürs Vorlesen überhaupt, fürs Dasein.
Danke dir.
Ja. Immer wieder. Dankbarkeit ist ein natürlicher Geschmack von Tiefe. Ja, danke an euch für die Aufmerksamkeit. Und ja. Danke vielleicht auch, falls ihr Spenden geben wollt für Jetzt TV oder ich weiß gar nicht, wie die Abmachung ist oder für Partners und meine Arbeit ist beides erlaubt. Findet ihr auf unseren Websites und bei Jetzt TV ist vielleicht wahrscheinlich auch irgendwo ein Spenden-Button, ne? Genau. Ja, danke an das Jetzt TV-Team, dass ihr das möglich macht. Und genau, ja. Ach genau, von Padma soll ich auch noch herzlich grüßen. Die ist dann halt, wird beim nächsten Mal, wenn wir das wieder so ein Format machen, dann auch wieder dabei sein. Ja. Okay.